Der Leibschneider der Zwerge, der dritte Teil. Philipp, der bei sich dachte, aha, jetzt fangt er an aufzupassen, tat, als wenn er die Neugierde der kleinen Menschen gar nicht bemerkte. Er nahm ein altes Wams vor und fing an, ein großes Loch in denselben mit seiner Nadel recht kunstreich zuzuflicken. Bei dieser Arbeit wurden die Blicke der Zwerge lebhafter, und alle regten sich auf den Fußspitzen zu dem Schneider hinüber, um genau zuzusehen. Dabei entfuhr allen Sechsen ein tiefer Seufzer, so daß Philipp von seiner Nadel emporsah und bemerkte, wie die Männchen noch viel trauriger aussahen als früher. Das jammerte ihn, und da er zugleich glaubte, jetzt eine Antwort zu erhalten, so fing er wieder aufs Neue an, sie auszufragen. Doch kaum hatte er das erste Wort gesprochen, so setzten sich alle mit erbosten Mienen hin, und Philipp erhielt von hinten eine so gewaltige Ohrfeige, dass er mit dem Kopf in das Moos stürzte. Zuerst glaubte er, es sei der Meister Kaspar, der ihn aufgesucht und aus seinem schweren Schlaf erwecken wollte. Doch als er sich umsah, war es nur ein Baumast, der auf eine so merkwürdige und nachdrückliche Art auf sein Ohr gefallen war. Ergrimmt setzte er sich wieder hin und begann seine Arbeit von neuem. Bei jedem Stich, den er machte, kamen die Hurlemänner wieder näher und seufzten gar kläglich. Da dachte Philipp in seiner gutmütigen Art, was mag den kleinen Kerls nur fehlen? Und als sein Führer von vorhin ziemlich nahe trat, ihn mit einem sonderbaren Blick ansah und dabei mit der Hand über seinen Rücken fuhr, da dachte Philipp, aha, soll ich vielleicht den Zwergen ihre Kamisöler und Hosen flicken? Und es war, als hätte der Zwerg seine Gedanken verstanden, denn über sein kummervolles Gesicht flog ein freundliches Lächeln. Hierdurch aufgemuntert, griff der Schneider nach ihm, fasste ihn ins Genick und legte ihn auf das eine Knie, um seine Kleider zu untersuchen. Da fand sich denn freilich in dem Rücken des Kamisols ein großer Riss, und als der Schneider das Zeug auseinandertat, sah er, dass der Schnitt nicht nur durch Unterfutter und Hemd lief, sondern sogar bis auf das Körperchen des Hurlemanns. Dieser Körper war aber von ganz besonderer Art. Er bestand nicht aus Fleisch, sondern war mit einer Zwiebel zu vergleichen. Nur dass die Schalen, die übereinander lagen, aus einem feinen Stoffe wie lauter Rosenblätter bestanden. Doch bald darauf fiel ihm ein, wie ihm seine Großmutter einmal erzählt, dass die Hurlemänner, so wie alle Zwerge und Alraunen, von den Wurzelmännern herkämen, welche Nachkommen von den Zwiebelleuten seien. Wie schon früher gesagt, war unser Schneider, wenn er einmal zum Arbeiten aufgelegt war, ein fleißiger und pünktlicher Mensch, weswegen er gleich hier bedachte, dass er doch wenigstens den Versuch machen müsse, auch den kleinen Körper des Zwerges zu flicken, ehe er ihm Unterfutter und Kamisol darüber zusammennähte. Auch war er mutwillig genug, in Erinnerung an das Feuer und die Ohrfeige von vorhin, dem Zwerge hier und da einen Stich tiefer zu tun, als notwendig war, und er begann mit der feinsten Nadel, die er hatte, die Arbeit. Neugierig rückten die anderen Zwerge näher, und ihr Gesicht begann sich etwas aufzuklären, als sie sahen, wie der Schneider mit großer Gründlichkeit die untersten Blätter des Schnittes zuerst zunähte. Jetzt, dachte Philipp, wäre es nicht mehr als recht und billig, dass ihm die kleinen Grabelinski auch einmal auf seine Fragen Antwort gäben? Und als er gerade eine neue Nadel einfädelte, tat er den Mund weit auf und bat die Zwerge, ihm doch zu sagen, wer sie eigentlich wären. Doch, oh weh, kaum hatte er das Wort gesprochen, so wurde die Nadel zwischen seinen Fingern glühend und fuhr ihm einen Zoll tief in die Hand, so daß er vor Schreck laut aufschrie. Auch jetzt bekam er von der anderen Seite eine Ohrfeige, die nicht minder kräftig war als die erste. Was war zu tun? Philipp griff hinter sich nach seinem Knotenstock. Doch glaubte er zu bemerken, wie bei dieser Bewegung die Hurlemänner plötzlich anfingen, in die Breite und Länge zu wachsen. Deswegen ließ er die Hand mit einem Seufzer sinken und begann seine Arbeit von Neuem. Doch da waren alle Stiche, die er schon getan, wieder aufgerissen, und es dauerte eine gute halbe Stunde, ehe er wieder so weit war wie vorhin. Innerlich seufzte er tief über die schlechte Gesellschaft, in die er geraten, und dachte betrübt an die Werkstatt in Aachen, an Meister Kaspar und Rosa. Es war ja wahrhaftig hier noch schlimmer als dort. Dort hätte er einen ganzen Tag schwatzen können und hätte doch keine Ohrfeige bekommen oder wäre ihm die Nadel glühend geworden. Aha, dachte er. Das Schwatzen bei einer Arbeit muß doch eine böse Angewohnheit sein, und wenn das schon eine Stunde von Aachen so schwer bestraft wird und das so fortgeht, so werden sie mir in der nächsten Stadt für das unschuldigste Wort am Ende den Kopf abschlagen. Zum ersten Mal in seinem Leben dachte er darauf an eine ernstliche Besserung. Die Arbeit ging ihm indessen rasch vonstatten, nur kam es ihm sonderbar vor, dass er, so oft er einen größeren Stich machte als nötig, in der Hand einen schmerzlichen Stich empfand, wie von einer Nadel. Während der Zeit trugen die anderen Männchen besonders trockenes Reisig zusammen und unterhielten das Feuer aufs Beste. Jetzt war auch Philipp fertig geworden, und da er doch das Bügeleisen nicht gebrauchen durfte, um das Kamisol auszubügeln, so nahm er seine große Schere und klopfte die Nähte auf dem Rücken des Zwerges breit, wobei er übrigens heftiger zuschlug, als gerade nötig war. Darauf nahm er den Zwerg auf die Hand, besah ihn noch einmal genau und bemerkte mit Freuden, dass alle Traurigkeit von dessen Gesicht verschwunden war, worauf er ihm mit der flachen Hand einen Klaps auf einen gewissen Teil des Körpers gab, dass er über das Feuer hinüber in das weiche Moos fiel. Doch schien diese Behandlung den Zwerg gar nicht böse zu machen, vielmehr raffte er sich auf und tanzte wie unsinnig vor Freuden eine Zeit lang herum. Dann aber trat er vor den Schneider hin, zog aus der Tasche ein großes Goldstück heraus und legte es ihm auf die Hand. Überrascht sah Philipp das Gepräge und bemerkte, dass es ein wohlaussehender Goldgulden war, der dem Gewicht und Klange nach wohl echt sein könnte. Während dieser Geschichten war die Nacht vorgerückt, und schon fühlte man den kühlen Wind, der dem Morgen vorauseilt, als Philipp begann, sein Handwerkszeug zusammenzupacken und nach seinem Knotenstock langte, um sich den Zwergen zu empfehlen. Er reichte allen nacheinander die Hand, und es tat ihm wirklich leid, dass die fünf noch viel trauriger aussahen und nur der, den er geflickt, ein munteres und fröhliches Gesicht machte. Dieser zog einen kleinen goldenen Becher aus seiner Tasche, setzte ihn an den Mund und reichte ihn darauf dem Schneider, der kein Arg hatte, das süße Getränk, was darin war, bis auf den letzten Tropfen auszusaugen. Doch wie war ihm plötzlich! Zuerst schien es ihm, als falle er von einem Berg herunter. Dann aber fühlte er mit Schrecken und Entsetzen, daß sein Körper allmählich einschrumpfte, und in wenigen Augenblicken war er ebenso klein wie die Zwerge. Das war ein schrecklicher Moment für den armen Philipp. Und er war so betrübt, daß er anfänglich keine Gedanken hatte. Dann entstürzten ihm heftige Tränen, und er dachte an Rosa, zu der er als so kleiner Knirps doch nimmermehr zurückkehren dürfte. Als er wieder bei voller Besinnung war, gebrauchte er seinen Mund, der so lange geschwiegen, auf das Heftigste und warf den Zwergen unter bitterlichen Tränen ihren Undank vor. Doch alle zuckten die Achseln und zeigten in die Höhe, als wollten sie ihm andeuten, dass er doch wieder so groß werden würde und er möge nur Geduld haben. Henning Fieser las dieses Märchen aus der Sammlung des Friedrich Wilhelm Hackländer.